Hier unten liegt noch das Goldkonfetti. Ihr hört im Hintergrund noch die spanische Zelebration dieses EM-Titels. Wir nehmen auf direkt nach dem EM-Finale zwischen Spanien und England. Spanien hat es gewonnen. Ich sitze hier im Stadion und ich habe zugeschaltet und es ist sensationell, dass das nochmal geklappt hat. Martin Rafelt und Caro Kipper sind hier. Das, was ihr euch gewünscht habt. Und jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Caño Torres intenta irse por velocidad.
Gol! Gol!
Alles zur EM der Männer.
Hier werden absolute Banger im Stadion gespielt und das hat sich Spanien auch redlich verdient. Caro, bist du zufrieden mit diesem Europameister?
Ja, ich glaube, ich hätte mir ein bisschen ein anderes EM-Finale gewünscht, aber ich glaube, wir wussten alle, wie es ablaufen wird. Es ist, glaube ich, das vorhersehbarste Spiel gewesen, wie es hätte sein können, das Finale. Und am Ende hat sich die spielstärkste Mannschaft durchgesetzt neben Deutschland und das ist doch was Schönes.
Und daher kommt auch deine Unzufriedenheit mit der Zusammenstellung dieses Finals?
Ich bin nicht unzufrieden mit der Zusammenstellung. Das ist schon verdient, aber mein Gott, haben wir zähe Spiele von England gesehen und auch von Frankreich. Und es war ja beim Turnierbaum, war ja irgendwie klar, dass England es schaffen wird ins Finale. Und sie haben sich auch gesteigert innerhalb des Turniers. Wir haben auch heute zehnweise Potenzial in der Mannschaft gesehen, was nicht immer ganz ausgeschöpft wurde offensiv. Aber ja, Mensch, nochmal Deutschland-Spanien hätte ich auch genommen als Finale. So ist es nicht. Also...
Ja, okay, das verstehe ich natürlich, auch wenn du gerade mit einem Halbsatz einen kompletten Turnierbaum abgewatscht hast. Schweiz, Niederlande,
ich müsste dem auch nochmal widersprechen, dass das verdient ist, weil meines Erachtens war der Sieg gegen die Schweiz nicht verdient. Ich finde, die Schweiz wäre der verdiente Halbfinalist gewesen und dann wäre England auch nicht im Finale gelandet.
Aber wie kannst du denn mit Spanien als Europameister leben, Martin?
Sehr, sehr gut. Abgesehen vom deutschen 1-1 gegen Spanien, habe ich lange nicht mehr über ein Tor so gejubelt wie gerade über das 2-1, weil mich das wirklich sowas von angefressen hätte, wenn England mit dem Fußball das gewinnt und dann jetzt auch wieder im Finale quasi keine Chance rausgespielt und dann irgendwie, wenn es drauf ankommt, dann doch irgendwie so ein Wonder-Goal von irgendwo irgendwie gemacht. Während Spanien, die einfach im Grunde das 90 Minuten lang mehr oder weniger an die Wand spielt. Also Spanien, beste Mannschaft des Turniers über alle Spiele hinweg, hatten mit Frankreich ein unfassbar schweres Halbfinale, haben sie mit ein bisschen Glück gelöst, hatten gegen Deutschland ein unfassbar schweres Viertelfinale, hätte Deutschland auch gewinnen können. Ging es dann um die entscheidenden Zentimeter und jetzt im Finale hatten sie dann keinen unfassbar schweren Gegner, aber zumindest einen Gegner mit unfassbar guten Spielern, der aber einen sehr schwachen Fußball gespielt hat und wo sie es dann einigermaßen souverän letzten Endes gewonnen haben.
Okay, ich hätte es nicht glauben können vor dieser Sendung, aber jetzt muss ich die englische Lanze hier brechen oder was? Ihr drängt mich in diese Position. Also ja, ich verstehe natürlich, offensivfreudiger Fußball und risikofreudiger Fußball ist schöner anzusehen als risikoaverser Fußball. Aber ey, England ist wieder, auch in diesem Finale, zurückgekommen nach dem 0-1. Sie erzielen das 1-1, sie sind am 2-1 dran und machen uns doch nichts vor, dass da dieser Dreifachkopfball, den Olmo dann vor der Linie rettet, dass der nicht reingeht. Ja, das sind halt diese 50-50 Entscheidung, die es gibt. Aber also ist es nicht ein bisschen Disrespect von euch gegen England, dass ihr sagt, ihr bewertet sie nur anhand der Phasen, in denen sie schlecht gespielt haben? Weil es gab doch auch die Phasen, in denen sie mussten und dann haben sie besser gespielt und man ärgert sich halt vielleicht mehr darüber, weil man gesehen hat, hey, ihr hättet ja gekonnt, wenn ihr gewollt hättet.
Sehe ich absolut nicht.
Ich möchte mich erstmal aus der Mehrzahl rausnehmen und das England-Bashing Martin zuschieben. Weil
nehme ich gerne.
Es war ja, also phasenweise in der zweiten Halbzeit und auch Ende der ersten Halbzeit, was von England da kam, war auch offensiv geil. Und ich hatte zwischendurch schon bei England das Gefühl, dass ab dem Zeitpunkt, wo Bellingham frei agieren kann und einfach viel dynamischer auch mit Palmer zusammen, der ja eingewechselt wurde, Räume schaffen konnte, die dann Foden ausnutzen konnte, dann war es ein ganz anderes Spiel von England und eben nicht nur das Defensive, wo man ja auch einfach mal fairerweise sagen muss, dass wenn die so individuell stark sind in dieser Viererkette und im 1 gegen 1 gegen Williams und Jamal in der ersten Halbzeit so brillant teilweise aussehen, wenn man ein bisschen Herz für Defensivfußball hat, dann kann man England auch viel abgewinnen. Und ich habe schon Phasen gesehen, gerade der Wechsel von Cole Palmer, super wichtig, hat ganz viel verändert für mich. Und für mich hätte das Finale auch in Englands Richtung kippen können. Ich hätte England Ende der ersten Halbzeit fast näher an einem Tor gesehen, einfach dadurch, dass ich bei Spanien das Gefühl hatte, da wird es nur gefährlich, wenn bei England jemand pennt. Und England ist einfach so smart gemacht hat, diese Rotation von Spanien zu stoppen. Also Williams, der von Cucurella ja so ein bisschen nach innen gedrängt wurde, der wurde immer dann von Walker, der direkt zu Cucurella ist, und Mainu, der sich in die Fünferkette hat fallen lassen. Die Abstimmung war da super gut, die Harmonie hat gestimmt von England in der Defensivarbeit in der ersten Halbzeit. Und deswegen dachte ich, ja, wenn dann Standard, eine Ecke, sonst was, Freistoß, England, da hätte schon was passieren können, Ende der ersten Halbzeit. Und auch das 2-1 von Spanien ist ja auch nach einer Phase gefallen, wo England einen Fußball gefunden hatte, der gefährlicher werden konnte. Und das ist dann meine Lanze zu England.
Also England hat in der Phase zwischen dem 1-0 und dem 1-1 gab es 7-3 Schüsse für Spanien. In der ersten Halbzeit, wo wir guten Defensivfußball gesehen haben von England, hatte England 30% Ballbesitz und Spanien hatte trotzdem bessere Chancen. Und England hatte absolut keine Chance, in dieser Phase das Spiel zu gewinnen. Und wir reden hier die ganze Zeit davon über die Mannschaft, die wahrscheinlich den besten Kader des Turniers hat und die das ganze Turnier, abgesehen von der ersten Halbzeit gegen die Niederlande und die Anfangsphase gegen die Schweiz, das nicht abruft. Natürlich ist es, hast du immer mal, wenn du so gute Spieler hast, immer mal wieder Phasen, immer mal wieder Momente, die gut sind. Im Grunde dieses Offensiv-Setup, Foden, Bellingham, Saka und Kane und dann auch noch Manu, der auch noch mit dazukommt, und zwei sehr, sehr schnelle Außenverteidiger. Das ist ein Offensiv-Setup, das ist unfassbar. Also wenn man das glaubt man ja gar nicht, wenn man die Engländer gesehen hat in dem Turnier, aber das Setup, was die auf dem Platz haben an Spielern, das ist unfassbar. Die müssten die ganze Zeit Chancen rausspielen. Und die spielen quasi einfach jedes Spiel keine Chance raus. Und auch in der Phase, also ich habe es auch jetzt nicht so gesehen in der zweiten Halbzeit, dass ich fand nicht, dass Spanien näher am Tor war. Ich fand auch, dass England hatte meines Erachtens auch keine, oder was waren denn nennenswerte Chancen? Wir hatten die Standardsituation, wir hatten das Tor ist ein ziemlich dickes Glücksding, so, dass der da durchgeht.
Man kann auch sagen, sehr überlegter Schuss. Wir hatten noch den Pass von Bellingham auf Watkins, genau durchs Zentrum, direkt nach dem 1-2, den der nicht ordentlich mitnimmt. Und wir hatten den Dreifach-Kopfball nach Ecke. Das waren, glaube ich, die größten Chancen.
Ja. Ja, gut, aber das Ding auf Watkins, wenn wir solche Szenen angucken, da finden wir bei Spanien ja 20.
Ja, also das ist ja etwas. Bellingham sucht noch, den habe ich noch vergessen. Bellingham nimmt den Ball mit der Drehung mit und schießt knapp vorbei.
Spanier durchgesetzt hat, ja.
Das war nice, ja. Das ist ein schöner Moment. Du hast vorhin gesagt, der Spanier England hätte ja auch so oder so hätten die das Spiel auch gewinnen können. Aber wenn du du meinst, wir sollen sie nicht nur auf die schlechten Phasen zusammenkürzen, aber die guten Phasen waren ja so kurz und waren so wenig, dass du halt, du kannst ja bei jeder Mannschaft findest du normalerweise in einem Spiel Situationen, wenn du nur diese Szenen rausnimmst, wenn du sagst, wenn das besser gelaufen wäre, dann hätten wir es gewinnen können. Ich habe schon Trainer gesehen, die haben irgendwie bei einem Spiel hatten die 3 Schüsse zu 25 vom Gegner und da stellen die sich trotzdem hin und sagen, wenn die 3 Schüsse reingegangen wären, wenn das reingegangen wäre und das kein Abseits gewesen wäre, dann hätten wir es vielleicht noch gewinnen können. Aber wenn du 3 zu 25 Schüsse hast, dann verlierst du das Spiel. Und so war es ungefähr dieses Mal. Ich glaube, ich guck mal kurz nach, wie viele Schüsse waren es am Ende? 16-9. Kinoreife Vorstellung, haha. Und aber Spanien hatte viel mehr Potenzial, Spanien hatte viel mehr Szenen, Spanien hatte das Spiel weitestgehend im Griff und das als Mannschaft, die individuell unterlegen ist. So. Und das, ich gönn's einfach England mit diesem Gesamtding. Auch das, ich finde es auch so wichtig, das so extrem zu benennen. Wenn das eine andere Mannschaft gewesen wäre, die das jetzt so ein bisschen da rein stolpert und die Leistung bringt, würde ich es differenzierter betrachten. Aber ich finde es wichtig, das bei England zu machen, weil ja gerade diese Sachen jetzt kommen. Ja, die sind jetzt zweimal im Finale gewesen. Southgate hat ganz gute Ergebnisse gebracht, hat aber auch bei 4 oder 5 Anläufen nichts gewonnen. Und ich finde, das wird viel zu, also das, was alle offensichtlich sehen, dass das echter Scheißfußball ist, das wird mir viel zu sehr relativiert, for no reason.
Ja, also irgendwie gebe ich dir natürlich recht, vor allem, weil ja, also England stand in diesem Turnier 3-mal vor dem Ausscheiden, Spanien 1-mal und dementsprechend hatte natürlich England auch mehr die glücklichen Momente auf seiner Seite. So muss es ja naturgemäß sein. Auf der anderen Seite kannst du aber auch die Argumentation fahren. Natürlich hat Spanien hier das Übergewicht, aber sie haben kaum große Chancen gehabt. Die erste Hälfte stellt England mit seiner Mann-gegen-Mann-Orientierung im Zentrum Spanien komplett kalt. Und dann kassiert England ein sehr schön herausgespieltes 0:1 direkt nach dem Wechsel, wo ich glaube sogar, dass die Rodri-Verletzung eine positive Rolle für Spanien gespielt hat, weil Ruiz sich nämlich ein bisschen tiefer hat fallen lassen, um Zubimendi zu helfen. Und deswegen, weil England aber erstmal weiter in der Mann-Orientierung gespielt hat, gab es einen riesigen Raum für Olmo, der dann offen war, und für Jamal und für Williams, die da dann
reingehen. Ich glaube, das war eine taktische Ansage in der Halbzeit und nicht wegen der Rodri-Verletzung.
Oder das.
Weil gleichzeitig die Außenverteidiger höher geschoben sind und die beiden Flügelstürmer mehr in die Mitte gekommen sind, so wie das 1-0 dann auch gefallen ist. Und ich glaube, das war die Idee, dass man es quasi 2-2 absichert, statt 4-1 sozusagen.
Ja.
Ja. Aber zum Beispiel im Mittelfeld ist ja eine Position, wo Spanien doch England vielleicht sogar überlegen ist mit Rodri oder auf jeden Fall in meinen Augen überlegen ist. Und da muss man einfach mal sagen, dass Manu und Gallagher hatten die im Griff in der ersten Halbzeit. Es hat ein Pedri gefehlt, der das Spiel eben kontrollieren kann im Mittelfeld. Und damit hätte ich so nicht gerechnet, dass England da teilweise wirklich die Überhand hat. Genauso übrigens Rice und Bellingham, die ebenso viele Bereiche im Griff hatten und die Zentrale auch dicht gemacht haben. Da hat England, finde ich, auch viel richtig gemacht in den Bereichen.
Naja, aber sie haben halt das Naheliegendste gemacht. Sie haben einfach 2 Viererketten relativ kompakt, sehr passiv und haben individuell extrem gute Verteidiger. Also die Viererkette hat eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt, insbesondere Shaw und Walker waren super gut. Stones auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dennoch hat ja England auch absolut selber keine Anteile vom Spiel gehabt. Und wenn in der ersten Halbzeit jemand ein Tor schießt, dann ist es ja Spanien.
Nee, das würde ich so nicht sagen, Martin. Es gibt, die einzig großen Chancen waren doch, also klar, es gab eine Chance, die hätte Spanien gehabt. Da hat nämlich, Rodri ist ja immer wieder abgekippt und dann konnte Laporte nach vorne schieben. Und Laporte hat 2-3 richtige Laserpässe gespielt. Einer davon ging auf Olmo. Nee, die ging auf Williams. Der steckt auf Morata und Morata muss nur noch diesen verdammten Pass auf Olmo stecken. Ja. Dann läuft er alleine auf Pickford. Das stimmt. Das hat England zugelassen. Aber du hast ja vorhin bei mir gesagt, solche Halbchancen dürfen wir nicht zulassen. Das war ja quasi Bellingham auf Watkins.
Ja, aber ich meine, da geht es ja um die Menge. So.
Aber die einzigen großen Chancen, die es gab, also in Anführungszeichen groß, das waren keine Riesenchancen, aber das waren ja wohl die für Foden nach dem Freistoß und die vor dem Freistoß passiert ist. Also Expected Goals on Target in der ersten Hälfte für England 0,22, nicht besonders viel, gebe ich zu, Spanien 0,03. Also ich verstehe, was du sagst. Spanien hat die Kontrolle und Spanien hat natürlich deshalb auch immer mehr Potenzial, eine Chance herauszuspielen, weil sie in den entscheidenden Zonen den Ball haben. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, England hat eine gute erste Hälfte gespielt, in der man immer wieder, vor allem gegen Ende der ersten Hälfte dann, gute Momente auch für sich hatte, ohne halt die riesen Chancen zu haben.
Da halte ich dagegen, dass ich vor dem Deutschlandspiel gesagt habe, dass Deutschland die komplett kaputt Mann decken wird, die Spanier. Und genau das ist passiert. Und das hat dazu geführt, dass Spanien ein paar sehr gefährliche Situationen hatte in der ersten Halbzeit, aber es unterm Strich über 90 Minuten ziemlich ausgeglichen war. Und Deutschland auch gut im Spiel war die ganze Zeit. Und wir hatten drüber gesprochen und ich habe gesagt, der Grund dafür ist, dass wenn du das nicht machst gegen die, wenn du den freien Spieler lässt, dann drücken die dich hinten rein, kontrollieren dich komplett und du leidest einfach nur die ganze Zeit. Und dieses Mal habe ich gesagt, zur 10. Minute Es ist, also einer bei uns im Chat hat gesagt, ja, mal sehen, wie viel Durchschlagskraft Spanien erzeugt. Das war dann schon abzusehen, dass das nicht so wahnsinnig viel wird. Ich habe gesagt, entscheidend ist aber auch, was kann England, wie kann England das ab der 60. noch verteidigen, wenn die jetzt 45 Minuten lang nur hin und her schieben die ganze Zeit. Und alle englischen Spieler, fast alle englischen Spieler sind bei Ballbesitzmannschaft, die sind das alle nicht gewöhnt. Und das war absehbar, dass das nicht über 90 Minuten durchzuhalten ist. Das heißt, England hat einen Abnutzungskampf betrieben und hat komplett Kräfte rausgehauen für ein 0-0-Spiel eine Halbzeit lang gegen einen Gegner, der extrem gut darin ist, dich auseinanderzuspielen in dem Moment, wo du ihm ein bisschen Räume lässt, was man dann ja auch gesehen hat. Also, das ist, also die erste Halbzeit war für sich genommen ausgewogen, aber da hat Spanien schon die Grundlage gelegt für eine überlegene zweite Halbzeit. Und da hat einfach auch England wieder, England hat da nichts für den Sieg getan. England hat da was fürs Unentschieden getan. Das England hat da was dafür getan, das Ding vielleicht halt über so einen Glücksmoment zu entscheiden oder ins Elfmeterschießen zu kommen, aber sie haben ja jetzt schon relativ wenig, das hat ja relativ selten geklappt mit den Glücksmomenten. So einmal mussten sie ins, also, weil das war immer sehr, sehr knapp. Und gegen einen besseren Gegner jetzt war es dann halt nicht mehr knapp genug.
Ja, also mit dem Abnutzungskampf, da gehe ich zu 100% mit. Du hast ja auch gerade schon Shaw und Stones angesprochen. Die krasse Leistung ist natürlich auch dadurch zu begründen, dass sie da alles an Energie reingeworfen haben, die dann in der zweiten Halbzeit manchmal gefehlt hat. Aber nichts für den Sieg. Ich würde sagen, wenig für den Sieg, weil wir hatten eben am Ende noch einen Freistoß. Hätte Phil Foden da einen halben Meter weiter hinten geschossen, dann hätte der auch gefährlich werden können. Gut, sind wir wieder da, hätte, wäre, wenn. Aber wir hatten dann eben auch Aktionen, wo Engländer, ich glaube, Saka und Foden waren es, die dann auch mal ausgerutscht sind und so und so ein bisschen unglückliche Momente hatten im Versuch, da nach vorne was zu starten. Das ist jetzt hier nichts Großes, aber ich würde sagen wenig. Weil ein bisschen was haben wir gesehen, aber du siehst es halt auch, also Martin, richtig. Du siehst es halt auch mehr im Kontext von dem Potenzial der Mannschaft, als ich es jetzt gerade getan habe.
Ja, und vor allem, eigentlich haben wir doch rausgearbeitet. Entschuldigung.
Eine Szene, die ich nur kurz erwähnen wollte. Es gab eine Szene Ende der ersten Halbzeit, wo sie einmal ins Angriffspressing gehen und da gibt es direkt eine sehr gute Balleroberung von Foden, wo Foden gefoult wird dann von Ruiz, glaube ich, und es gibt keinen Freistoß. Das wäre eine ziemlich gute Balleroberung gewesen. Also das war eine gute Szene, wo sie sich dann mal ins was getraut haben.
Genau, da gab's auch nochmal mit Bellingham, der den Ball gegen Carvajal gewinnt, dann auf Kane querlegt, dessen Schuss wird geblockt. Das war die Chance, die ich meinte, vor dem Freistoß, der dann kurz darauf kam. Ja, aber das ist doch die Frage. Ich meine, was diskutieren wir hier? Wir haben doch schon herausgearbeitet, Spanien, dadurch, dass sie einen so guten Fußball spielen, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, gegen sie zu spielen. Man presst sie über das ganze Spielfeld mit hohem Risiko, so wie es Deutschland gemacht hat, wo wir aber auch gesehen haben, wie hoch das Risiko war. Oder eben der Ansatz, den England gefahren hat. Du versuchst erstmal mit einer Mannorientierung im Zentrum, dich da nicht in Unterzahl zu bringen. Dann setzt du auf Konter. Vielleicht hat deswegen auch Luke Shaw gespielt. So kann man es zumindest interpretieren, dass der zu seinem Turnierdebüt im Finale kommt. Das hat seit der EM 2000 kein Spieler mehr geschafft. Und ich verstehe schon, warum man Spanien diesen Sieg mehr gönnt und warum man auch jetzt Gareth Southgate das vorwerfen kann, dass es insgesamt kein attraktiver Fußball ist. Aber wir haben doch gesehen, dass die ganzen Alternativen gar nicht so stark sind. Und du sagst, sie können keinen gegen den Ballfußball über 90 Minuten spielen, das stimmt. Aber findest du denn, dass da so die Pressingspieler auf dem Feld stehen? Wenn zum Beispiel vorne, also Harry Kane zum Beispiel wird ausgewechselt, schon sehr früh. Man muss sagen, Gareth Southgate hat sehr früh korrigiert und man hätte auch sagen können, vielleicht ist es ein Southgate-Spiel. Cole Palmer trifft dann direkt auch nach seiner Einwechslung. Und mit Ollie Watkins hattest du dann jemanden drauf. Ja, da hättest du mal hochpressen können und das haben sie ja dann auch probiert. Aber mit Harry Kane und dahinter Phil Foden, der die ganze Zeit irgendwie gucken muss, wen er jetzt eigentlich gerade aufnehmen muss von den Spaniern, ich weiß es nicht.
Ich glaube, du stellst einfach, also Kane, ja, aber dahinter sind alles ziemlich gute Pressingspieler, finde ich. Also gerade Rice als Abräumer dann noch zu haben, Bellingham sogar in der vorderen Linie, ich meine, Bellingham ist auch ein vollwertiger Sechser, wenn er will, ist dann sogar noch in der vorderen Linie die Viererkette mit unfassbar viel Tempo. Die sind schon eigentlich brutal gut besetzt für hohes Pressing. Und du stellst dann einfach Kane halt auf den besseren Innenverteidiger und den Rest presst du dynamisch oder spielst halt 1-gegen-1 direkt. Aber dazu kommt ja auch noch, dass er auch im Spielaufbau nichts gemacht hat. Ne? Also sie haben es nicht geschafft, dann gegen das Pressing der Spanier wirklich Lösungen zu finden. Und das war auch einigermaßen vorhersehbar nach dem ganzen Turnierverlauf. Und du kannst auch drüber reden, ob das Setup nicht sogar noch offensiver sein könnte. Wobei, ja, Rice mal in US Doppel-6, geht schon klar. Also du hättest Bellingham zum Beispiel auf die 6 ziehen können und dann zum Beispiel Palmer starten. Das wäre nochmal offensiver gewesen. Dann hätte man mit Bellingham einen Spieler, der auch Gegenpressing besser auflösen kann und so. Aber wobei, Manu ist da auch nicht schlecht drin. Also, der Hauptkritikpunkt wäre eben das. Also du sagst, du hast diese zwei Ansätze und die haben sich beide als nicht so gut herausgestellt, aber der Ansatz, aggressiv was dagegen zu machen gegen die Spanier, war ja der bessere. Also das hat ja für Deutschland besser geklappt als das tiefe Verteidigen, zum Beispiel für Frankreich oder für diverse andere Mannschaften davor schon. Also das ist ja, also England hat ja auch einen Approach gewählt, der auch schon wo auch schon gezeigt wurde, dass das gegen Spanien eigentlich nicht funktioniert. To be fair, sie haben es in der ersten Halbzeit ein bisschen besser gemacht vielleicht als andere Mannschaften und haben halt individuell sehr, sehr viel defensive Klasse, die sich dann gezeigt hat. Aber ja, also es ist, man muss man fairerweise sagen, wenn man das Spiel isoliert betrachtet, es ist schwer gegen Spanien da was zu machen. Spanien spielt das auch sehr gut und gerade Spielkontrolle zu bekommen gegen die ist schwierig. Aber das ist natürlich auch ein Teil des Gesamtbildes, das England über das gesamte Turnier abgeliefert hat. Ne? Dass einfach England über das gesamte Turnier unglaublich wenig Chancen rausgespielt hat. Sie haben zwischendurch, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber so die Expected Goals-Werte und die Schusswerte, die sie haben, die sind so, ich glaube, es wurde mal gesagt, ich glaube nach dem Viertelfinale oder nach dem Achtelfinale, dass England so wenig Schüsse hatte gegen ziemlich schwache Gegner, so wenig Schüsse wie seit der Premier League nur drei Mannschaften in der Premier League von über 500 möglichen.
Ja.
Also wirklich der Offensiv-Output ist einfach, der ist nicht mal für die Mannschaft schwach, der ist einfach grottenschlecht. So. Und zwar mit einer Mannschaft, die eigentlich überragend gut sein würde. Also da ist Realität und Potenzial ist einfach so weit auseinander, das kann man gar nicht, gibt es gar kein Wort für. Und in dem Kontext sehe ich das Spiel dann schon auch ein bisschen.
Ja, okay, das stimmt. Und man muss auch sagen, auch die Pressing-Werte waren ja ganz fürchterlich in der Gruppenphase. Da hatte England einen Passes per Defensive Action-Wert von 28 und das schlechteste Premier League-Teams, ich glaube Luton müsste das gewesen sein, hatte 23. Also sie waren noch schlechter. Aber auch das kann ja ein Argument dafür zu sagen, gegen den besten Gegner, auf den man bisher getroffen ist, im Finale veränderst du da nichts daran und hoffst halt darauf, dass dein Ansatz funktioniert. Ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Verfechter dieses Ansatzes bin. Ich habe Gareth Southgate auch schon hart kritisiert, aber ich verstehe schon, warum man das versucht durchzuziehen und es hätte auch wieder in die Verlängerung führen können. Dann wäre ich sehr gespannt gewesen, wie sie es gemacht hätten, weil sie hatten nur noch Stürmer auf dem Feld, gefühlt zumindest. Aber ja, vielleicht können wir damit, Caro, außer du möchtest noch was ergänzen, ich will dir jetzt hier nicht die Möglichkeit nehmen, aber wir könnten natürlich auch auf die Stärke Spaniens damit ganz gut überleiten, weil das muss man halt auch sagen, die haben das halt bemerkenswert gut gemacht, vor allem in der zweiten Hälfte.
Ja, genau, vor allem in der zweiten Hälfte, da ging es ja schon mal super, super geil los und da hat man gemerkt, die zweite Hälfte haben für mich mal wieder Jamal und Williams getragen. Also das waren die individuell, die beiden Starken, die dann das Spiel auch unterhaltsam gemacht haben, gefährlich gemacht haben. Mit darf man ja nie vergessen, aus welchen Gründen auch immer, Dani Olmo, wirklich, da hätte ich kein Euro drauf gesetzt auf Dani Olmo, muss ich so ehrlich sein. Aber ja, vor allem Jamal und Williams, die dann einfach so ein bisschen weiter nach innen gerückt sind. Und dadurch viel mehr Platz hatten als ganz weit auf den Außen, wo sie in der ersten Halbzeit mehr gespielt haben. Und dadurch ist für mich da auch mehr Gefahr reingekommen, weil sie mehr Platz hatten als ganz außen und auch ein bisschen eingerückt, eben dann doch den direkteren Weg zum Tor. Und dieser Ball, dieser flache Diagonalball von Jamal auf Williams beim 1-0, das war super schön. Und ja gut, Walker und Stones, die vorher fast perfekt gespielt haben, waren da, weiß nicht wo, nicht da, wo sie sein sollten. Genau, und dann wie so eine flache Verlagerung, die Engländer dann aus dem Tritt gebracht hat. Das war schon sehr schön. Aber genau, für mich war in der zweiten Halbzeit der Faktor, der das spanische Spiel so ein bisschen geändert hat, ein mehr nach innen gezogene Jamal und Williams, die da einfach mehr auf ihre Stärken gekommen sind und da auch die englische Verteidigung vor mehr Herausforderungen gestellt hat als in der ersten Halbzeit.
Ja, ich hatte auf Twitter geschrieben zur Halbzeit schon, es ist ein super vorhersehbares Spiel im Sinne, also das ist so ein, es ist so Textbook 4-3-3 gegen 4-4-1-1 oder 4-4-2, so dass du einfach sehr klare Zuordnungen hast, so die Sechser machen gegen die Achter, die Außenverteidiger gegen die Flügel gegen die Außenverteidiger, hast du so ein 3 gegen 3 und du lässt den gegnerischen Innenverteidiger offen und hast deinen eigenen Innenverteidiger dahinter, der noch ein bisschen ausputzen kann sozusagen. Und das haben sie dann, dieses 3 gegen 3 haben sie dann einfach individuell sehr, sehr gut gespielt und Spanien hat so ein paar Sachen dagegen versucht, immer mal versucht, über eine Ablage von Morata was zu machen, aber da war dann die Anspielstation für Morata tendenziell gar nicht da oder England ist einfach kurz zurückgefallen. Und du hattest einmal diese Szene, wo dann Morata Olmo schicken kann, wo dann Olmo und Cucurella beide tief gehen sozusagen und Williams und Morata kommen beide zum Ball. Also du hast einfach diese 3 gegen 3 Situation, die du die ganze Zeit statisch hattest, dann sich einmal umgedreht, dass der Vordere zum Ball kommt und die Hinteren sozusagen tief gehen und dann noch ein Vierter auch noch als Anspielstation dazwischen kommt. Also sehr, sehr schöner Spielzug in dem Moment. Und das war dann auch so ein bisschen letzten Endes die Inspiration, glaube ich, für das, was sie dann in der Halbzeit gemacht haben, dass sie gesagt haben, einfach Winger ein bisschen in die Mitte und dann in dem Moment, wo der Winger nicht mehr im 1 gegen 1 auf dem Außenverteidiger steht, sondern in diesem Zwischenlinienraum und die nicht mehr wissen, soll denn der Sechser aufnehmen, soll der Innenverteidiger rausrücken, soll der Außenverteidiger rausrücken, dann ist die Seite offen, dann kann der gegnerische Außenverteidiger in den Raum reinlaufen. Da waren dann diese klare 3 gegen 3 Zuordnung war dann nicht mehr da. Und das hat man dann beim Tor dann direkt gesehen. Ich hatte auch geschrieben, es war so taktisch eins der am leichtesten zu analysierendsten Spiele ever, weil es so ganz klar war. So die erste Halbzeit war so genau, wie du die Formation an der Taktiktafel erwartest, genau das passiert. Und dann ist so ein taktischer Kniff und der funktioniert sofort genau so, wie du es dir vorstellst und führt genau so zum Tor.
Ach, Martin, ich war so stolz, perfekt, dass ich das erkannt habe, dass die nach innen gezogen sind und du das jetzt auch sagst. Und sagst du, ja, es war eines der am leichtesten zu analysierenden Spieler. Mann! Nein.
Im Sinne, aber nicht im Sinne, das möchte ich gleich nennen, nicht im Sinne von, es ist leicht zu sehen, es ist aus Analysesicht leicht, das festzustellen, sondern es ist leicht zu beschreiben, weil es so ganz, ganz klar ist, was passiert ist. Es ist nicht so eine Mischung aus 10 verschiedenen Faktoren, die man dann irgendwie nacheinander irgendwie in Einklang bringen muss und miteinander und bla, sondern es ist so, der eine Kniff hat genau die Wirkung. Zack, zack, zack. So, es ist so, also leicht zu beschreiben wäre besser beschrieben als leicht zu analysieren.
Und ja, dann ist ja noch die Frage der Ausführung. Also auf der Taktiktafel hätte ich auch sagen können, ja, schieb doch mal ein bisschen höher und geht mal in die Tiefe. Müssen wir da vielleicht auch über Direktheit im Passspiel sprechen? Also, weil das muss man ja schon sehen. Spanien hat vor dem 1-0 auf dem linken Flügel den Ball. Sie verlagern ihn rüber. Ruiz spielt auch Carvajal. Und Carvajal spielt den ersten Pass im Angriffsdrittel, der quasi mit einem Kontakt gespielt wird, seit dem schlechten Pass von Morata auf Olmo in der ersten Hälfte. Und sofort kann Jamal mit Tempo nach innen ziehen. Und dann ist es im Grunde schon fast vorbei für England. Es ist dann, wenn Jamal keinen Fehler macht beim Pass auf Williams, und den hat er nicht gemacht, dann ist es nicht mehr zu verteidigen. Also, das kommt doch, Martin, dann schon noch mit dazu bei diesem Tor, dass man sagen muss, es war auch von Carvajal eine sehr, sehr gute Weiterleitung und die hat eigentlich die Dynamik vom Pass hochgehalten.
Ja, sowas beim zweiten Tor auch. Beim zweiten Tor war es noch beeindruckender, da hat es auch tatsächlich von der Ausführung her war das extrem schwer zu spielen, das zweite Tor. Beim ersten, also ein bisschen ist es natürlich, geht natürlich Hand in Hand oder ist ein bisschen Henne-Ei, weil du in dem Moment, wo du ja mal in dieser freien Position hast, weil es keine klare Zuordnung mehr gibt bei England, ist er natürlich schnell anspielbar. In der ersten Halbzeit wäre jede Passoption für Carvajal dann auch bei einem direkten Gegenspieler gewesen, wo er nicht reinspielen will. Und durch die Umstellung ist ja mal eben frei verfügbar in dem Moment. Und dann kriegt er den dann dadurch. Aber ja, da hat man, das ist eben, das Spanien wirklich Positionsspiel, haben die halt alle so gefressen, das ist alles so bilderbuchmäßig, was sie machen. Das ist, kann man kaum was großartig im zumindest innerhalb dieser Positionsspielphilosophie kann man da kaum was verbessern. So, das ist alles so sauber und so glatt, wie da von A nach B nach C gekommen wird und immer jeder genau weiß, wo jetzt gerade einer frei ist und wo der Ball hin muss.
Ja, das hat man auch in der ersten Halbzeit. Wir haben jetzt viel kurz über die zweite Halbzeit gesprochen und wie Spanien sich da verändert hat taktisch. Aber auch in der ersten Hälfte haben wir immer wieder dieses Mittel gesehen, wo sich Morata ins Mittelfeld fallen lässt und dadurch Olmo und Ruiz diese sehr gefährlichen Horizontalläufe starten können, die in diesem Spiel weniger gefährlich waren durch die starke englische Viererkette. Aber ja, die auch da in der ersten Halbzeit deutlich mehr Mittel waren als dann in der zweiten Halbzeit. Und gut, das Mittel in der zweiten Halbzeit hat besser geklappt. Und in der ersten Halbzeit muss man ja auch sagen, dass einfach ein paar Pässe von Spanien nicht angekommen sind, die vielleicht in diesem Turnier schon mal angekommen sind.
Ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch, dass schon sehr wenig an Output vorne rausgekommen ist für Spanien in den ersten 20, 30 Minuten, dass dann so die zweite Hälfte der ersten Hälfte, also so 25. bis 45. ungefähr, sind sie schon ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Ne? Da haben so viele, also vor allem haben sie da relativ häufig dann, wie man es in diesem Setup dann häufig hat, dass man irgendwie zurückspielen kann und so eine Halbfeldflanke reinbringen kann. Da haben sie viele Quatschflanken geschlagen, unter dem Niveau der Spieler waren. Williams hat eine so blind reingehauen, da war nicht mehr, also der hat auch einfach auf den zweiten Pfosten.
Da waren Morata und Olmo waren so sauer, wow. Die haben den noch 10 Sekunden später haben sie noch zu sauer gemacht, das war Wahnsinn. Und er hat dann schon so, ich weiß doch, und Morata konnte nicht auf, was denkst du denn, da war noch gar keiner von uns, ich bin auch kurz gegangen und Williams läuft schon wieder zurück, ja, ich hab's doch geschnallt. Und er hat's ja dann geschnallt.
Das ist auch eine Qualität von dem Team, dass man checkt, so, was sind normale Fehler und was sind Fehler, die nicht passieren dürfen, wo man den Mitspieler mal einnorden muss, dass es nicht nochmal vorkommt. Und das ist halt, das beeindruckt mich immer wieder bei Spanien. Ich habe immer bei denen den Eindruck, weil die so stark über Spielkontrolle auch kommen, in dem Moment, wo es mal ein bisschen hektischer wird, in dem Moment, wo auch der Druck größer wird, könnte man denken, jetzt kommen sie vielleicht ein bisschen ins Wackeln, so, aber die haben so eine Stabilität in diesen Situationen und die nutzen ihre Spiel, also manche Mannschaften brauchen eine psychologische Sicherheit, um ihre Spielweise durchzuziehen. Und bei Spanien ist es umgekehrt, dass sie, glaube ich, über ihre Spielweise eine gewisse Sicherheit bekommen. So, dass sie, weil sie genau wissen, was sie machen wollen und was sie können und was sie machen müssen, dadurch kommen die nicht ins Wackeln. Dadurch haben die diese Resilienz, dass sie diese Spielweise auch auf jeden Fall durchziehen müssen, weil es sowieso deren Wesenskern ist. So.
Und deswegen kommt dann eben auch Zubimendi für den Spieler des Turniers, wurde ja noch ausgezeichnet, Rotiri rein.
Hat er gekriegt?
Hat er bekommen. Jüngster Spieler des Turniers ist Jamal geworden und Rotiri eben Spieler des Turniers. Und Caro Zubimendi kommt und man konnte sich ja noch denken, puh, jetzt kann man ja wirklich mal gespannt sein, was das gibt mit dem spanischen Spiel. Und es geht halt wirklich genauso weiter. Also kann man vielleicht auch die These vertreten, die Struktur, die über den Individualisten, egal wie toll sie sind, steht bei Spanien, hat dann dieses Finale entschieden im Vergleich gerade mit England, wo es eben viel Individualismus und eine schlechte Struktur ist, haben wir herausgearbeitet.
Ja, und bei Spanien hat sich eben in den letzten Jahren was entwickelt, was aufgebaut. Es gab von Anfang an eine Spielidee. Es wurde ganz klar analysiert, was in den weniger erfolgreichen Jahren von Spanien nicht so gut gelaufen ist, wo man sich da auch vielleicht ein bisschen festgespielt hat, was man an der Spielweise verändern muss, dass man besser in Pressing-Situationen sein muss und so weiter und so fort. Und das wurde in den letzten Jahren einfach dran gearbeitet bei Spanien. Das wurde unter De La Fuente entwickelt und mittlerweile läuft es einfach sehr, sehr gut und selbstverständlich läuft die Spielidee von Spanien auch runder als die von Deutschland, die ja eine mit der heißen Nadel gestrickte Geschichte war. Und bei Spanien lief ja auch nicht alles prima. 2-0 gegen die Schweiz verloren. Nee, Schottland war es.
Ja. Niederlage. Das war das zweite Spiel von De La Fuente.
Genau, das darf man ja auch nicht vergessen. Genau, das darf man ja auch nicht vergessen. Und das hat funktioniert. Es wurden genau die Probleme des spanischen Spiels in den letzten Jahren erkannt. Daran wurde gearbeitet. Es hat funktioniert. Sehr schlau mit dem Spielermaterial gearbeitet. Ja.
Ich habe noch einen anderen Aspekt dazu. In dem Kontext vielleicht auch noch die Anmerkung, dass ich fand, dass in den vorherigen Jahren Spanien immer dann doch ziemlich deutlich zu schlecht weggekommen ist in der öffentlichen Betrachtung und in den Ergebnissen, die sie am Ende bekommen haben. Und bei ein paar Turnieren, gerade nach der ganz starken Phase, also gerade 2014, 2016 waren, glaube ich, die beiden Turniere, wo das auch daran lag, dass die Mannschaften so ein bisschen Gegenmittel gegen das spanische Spiel gefunden haben, was ja immer noch eigentlich mehr oder weniger das ist, was sie auch 2012 gespielt haben jetzt. Und das war immer Manndeckung, Dreierkette. So, entweder in der Dreierkette ziehst du dich zurück, spielst Fünferkette, spielst super passiv oder schiebst dann aus der Dreierkette sehr mannorientiert nach vorne und stehst denen auf den Füßen. Und das wurde, und lustigerweise musste gegen Spanien dieses Turnier nur, ich glaube, nur gegen Georgien gegen eine Fünferkette spielen und ansonsten alle Gegner Viererkette, wo man, also okay, Deutschland hat es ein bisschen angepasst, wo dann effektiv war ja Kimmich auf Cucurella und dann war es so ein bisschen Dreierkette dahinter, aber ansonsten hatte man nicht diesen Effekt, den man vor 8 bis 10 Jahren hatte, und der sich dann vielleicht auch ein bisschen, müsste ich jetzt nochmal die letzten Turniere gucken, was da genau passiert ist, aber du hattest da den Effekt, dass Spanien ganz klar the team to beat war. Es war ganz klar, okay, die haben jetzt drei Turniere in Folge gewonnen, so, wir müssen schauen, wie man die knackt. Und alle haben darauf geguckt und alle hatten das Fadenkreuz auf Spanien, so. Und das war jetzt halt nicht der Fall. Diesmal sind sie so aus dem Windschatten so ein bisschen gekommen. Und niemand war spezifisch auf Spanien vorbereitet, hatte man das Gefühl. Oder zumindest hat auf jeden Fall auch niemand das gemacht, womit sie vorher mehrfach Probleme bekommen haben. Und, Und deswegen hatten sie dann so ein bisschen eigentlich so ein dominantes und free-flowing Turnier wie, 2012.
Ja, aber auch, ich glaube, weil auch Spanien sein Repertoire erweitert hat. Also das hast du ja heute gesehen. Also England hat jeden Abstoß lang ausgeführt. Das war relativ lustig zu sehen. Das war das, was du mit dem Ballbesitz und dem Aufbauspiel vorhin angesprochen hast, Martin. Und Spanien hatte aber alle Varianten mit dabei. Sie hatten kurz ausgeführt und dann wird lang geschlagen. Sie hatten kurz ausgeführt und es wird ewig von links nach rechts, bis endlich mal ins Angriffsdrittel geht. Und sie hatten auch kurz ausgeführt, Rodri lässt sich fallen, Laporte dribbelt an und so kommen sie ins Angriffsdrittel. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch was war, mit dem England nicht so gut zurechtkam, weil Spanien auch zweite Bälle zum Beispiel gewonnen hat in der ersten Hälfte, die ja auch von Spanien jetzt nicht weltbeherrschend war. Wir haben ja den Chancen-Output schon besprochen. Da war das ganz oft der Plan C von Spanien. Ja gut, wir spielen ihn halt lang nach vorne, gar nicht immer auf Morata, manchmal auch auf Williams. Und Olmo war unglaublich gut darin, die zweiten Bälle einzusammeln. Der hat 3, 4 zweite Bälle eingesammelt, wo ich mir dachte, ist ja seltsam, dass das Rice, Menu nicht besser hinbekommen, das zu verhindern. Und ich glaube, wenn du so viele unterschiedliche Aufgaben bestellt bekommst von einem Gegner, dann macht es für dich eben auch nochmal schwerer, selbst wenn du dich vielleicht voll auf Spanien fokussiert hast. Ich meine, das wird ja England gemacht haben, aber es ist eben ein Schweizer Taschenmesser, dieses spanische Team. Und deswegen weißt du nie so ganz, holen sie jetzt den Korkenzieher raus oder ist es dann doch schon direkt der Zahnstocher. Dementsprechend weißt du nicht, wie du verteidigen sollst. Ich glaube, dieser Aspekt kam schon noch mit dazu, weil es war irre variabel, was Spanien gespielt hat. Und anders als im Spiel gegen Frankreich, wo sie so richtige Ballbesitz um des Ballbesitzwillen Phasen hatten, also wo sie einfach Frankreich nicht mehr in den Ball kommen lassen wollten, damit sie kein Gegentor kassieren, haben sie in diesem Spiel eigentlich in jeder Phase gezeigt, naja, wir wollen erstmal ins Angriffsdrittel kommen und dann gucken wir, was wir da machen. Und das war, glaube ich, auch sehr herausfordernd für England. So, ich will
Aber das ist natürlich auch ein bisschen, also die Art und Weise, wie jetzt England auf Spanien eingestellt war, war halt so eine, war glaube ich ähnlich, wie man 2012 auf Spanien eingestellt gewesen wäre. Und du hättest halt so einen Ansatz gebraucht, wie dann die Mannschaften, wie die Niederlande. Es gab damals, ich glaube 2014 hat die Niederlande gegen Spanien, was war das? 3-0, 4-0 gewonnen mit Dreierkette, Manndeckung. Das war so ein ganz kurioses Spiel. Ja. So Dinger gab es dann und das war halt dann der bessere Ansatz.
Ja, man muss aber auch sehen, also gegen dieses Spanien gab es jetzt aber auch noch keinen Ansatz, außer den Deutschland gewählt hat, haben wir jetzt schon oft genug erwähnt, der wirklich funktioniert hat. Man muss sagen, De La Fuente, der hat sein erstes Spiel gegen Norwegen 3-0 gewonnen, dann kommt das 0-2 gegen Schottland. Das war sein zweites Spiel als Nationaltrainer, er kam ja aus dem U-Bereich, da gab es große Diskussionen, kann das funktionieren? Ab dann nur noch gewonnen, ein 3-3 gegen Brasilien mit irgendwie Elfmeter in der 96. Minute, ansonsten hätten sie dieses Spiel auch noch gewonnen und jetzt bei der EM in einer Gruppe mit unter anderem Kroatien und Italien alle Spiele gewonnen. Also sprich, welches Team außer Deutschland und vielleicht ein bisschen Kroatien, denn die hatten Chancen im Umschaltspiel, das haben sie gezeigt, aber ansonsten hat ja auch kein Team gezeigt, wie man es wirklich machen kann gegen Spanien. Also wo hätte Southgate abgucken sollen?
Ja, genau, aber das meine ich ja, das hatte man, also okay, dann ist es vielleicht noch ein anderer Faktor, nicht nur die Zielscheibe auf Spanien, sondern natürlich auch ein bisschen die Erfahrung, dass du 2014 hattest du einfach schon 3 Turniere, wo du gesehen hast, wie die spielen, und jetzt ist es so ein bisschen das erste Turnier. Allerdings finde ich gar nicht, dass die Spielweise so krass anders ist als die Jahre davor. Ich finde schon, die meisten Sachen im Wesentlichen machen sie schon das Gleiche. Es ist ein bisschen runder, es ist ein bisschen kompletter, sie haben weniger Schwachpunkte, sie haben Rodri, der nochmal halt eine physische Komponente mit reinbringt, sie haben ein Gegenpressing, was noch besser ist als sonst, und spielen ab und zu mal einen langen Ball, spielen auch ab und zu mal einen Konter, so, aber kommt vielleicht noch mehr über Tempo, aber so im Wesentlichen ist es keine andere Spielweise, deswegen es sind vielleicht ein bisschen beide Faktoren, die zusammen
spielen. Ich glaube auch, dass England mit der Spielweise heute Spanien hätte theoretisch knacken können, wenn eben früher und mehr von diesen offensiv-dynamischen Situationen mit Bellingham und Saka, Palmer und Foden kreiert worden wären, weil da hat man wirklich gesehen, dass gerade ab dem Moment, wo Bellingham neben Saka und nicht mehr neben Walker gespielt hat, da konnte er viel freier agieren, und hätte es mehr von diesen Momenten gegeben, wo Bellingham seine Dynamik ausspielen kann und wo Foden die Räume nutzen kann, die Palmer vorher geschaffen hat, dann hätte, wäre, wenn. Aber ich glaube, dass das ein Mittel gewesen wäre, wenn England da noch die Konzentration gehabt hätte vom Anfang und die Kraft vom Anfang gehabt hätte, das alles im 1 gegen 1 so krass zu verteidigen, die Power der Spanier, und dann da eben die eigenen offensiven Stärken, die in Szenen kamen, wo sie eben dynamisch gespielt haben, wo sie unberechenbar gespielt haben, wo sie öfter rotiert haben, dann wäre das ein Mittel gewesen, das wir eben auch gesehen haben in ein paar Szenen am Ende, aber eben nur ein paar. Und es hätte, ja, also.
Aber genau deshalb willst du dich nicht einschnüren lassen von Spanien, gerade mit so einer Mannschaft nicht. Genau deshalb willst du es irgendwie so spielen, dass du das Spiel offen hältst, dass offene Szenen zustande kommen, dass auch mal große Räume entstehen und so. Weil England hat so wahnsinnig viele Spieler, die gut in großen Räumen sind, noch viel mehr. Also so das, was Toni Kroos bei Deutschland ist Declan Rice bei England quasi. Oder Mainu, also auch schneller. Aber und der Bellingham und so, die sind so gut, wenn das Spiel großräumig wird und wenn es ein bisschen chaotisch wird und wenn es dynamisch wird, und sind halt nicht besonders gut, wenn sie einfach nur kompakt auf den Gegner warten.
Aber das ist doch das Paradoxe, das haben sie ja in der zweiten Hälfte gar nicht gemacht, hatte natürlich auch mit dem frühen 0:1 zu tun, aber sowohl das 0:1 als auch die Chancen danach kamen ja eigentlich aus dynamischen Situationen, in denen das Feld groß war, und gleichzeitig hast du gesehen, immer wenn mal England es geschafft hat, irgendwie mit einem langen Ball oder anders ins Angriffsviertel zu kommen, hattest du hier, das Stadion stand quasi schon in Flammen, weil eben 70% englische Fans hier waren. Und es ist ja auch interessant, dass dann die verbleibenden 2 Tore, über das 1:0 haben wir jetzt ja wirklich schon viel geredet, aber die verbleibenden 2 Tore fallen letztlich auch deshalb, weil jeweils ein Außenverteidiger sich locken lässt und zu gierig ist, zu früh den Ball gewinnen will. Einmal ist es Cucurella, der völlig übermotiviert rausverteidigt, und dann muss Spanien durchschieben, und dann fällt Cucurella zurück in die letzte Linie und Rodri fehlt. Rodri war sehr, sehr gut darin, diesen Pass an die Strafraumkante, der sich bei diesem Turnier so ein bisschen etabliert hat als Vorbereitung für ein Tor, den dann zu antizipieren und den Schuss zu blocken. Ausgerechnet, als er nicht mehr da ist, fällt dann genauso ein Schuss für Cole Palmer, der einfach zu viel Zeit hat, hier auch seinen Schuss zu setzen. Und das 1:2 aus englischer Sicht fällt ja auch deshalb, weil da Kyle Walker zu weit nach vorne verteidigt. Cucurella steht ja schon beim ersten Pass frei. Ruiz, der hätte eigentlich schon direkt auf Cucurella passen können, passt aber auf Olmo, und erst der spielt auf Cucurella. Deswegen hat sogar rein theoretisch dann Walker noch die Möglichkeit ranzukommen, und nur weil dann Cucurella dann mit dem ersten Kontakt flankt, kann Oyarzabal dann diesen Schuss reinmachen. Aber das finde ich schon, also deine These verstehe ich ja, und ich glaube, sie ist auch richtig, aber interessanterweise bei den entscheidenden Szenen hat das eigentlich nicht die Rolle gespielt, sondern das waren halt einfach sehr, sehr gut ausgespielte Szenen, in denen jeweils ein Spieler einen Stellungsfehler begangen hat, meiner Meinung nach. Einmal Walker, einmal Cucurella, und das hat dann der jeweilige Gegner gut bestraft. Tja, jetzt weiß ich aber auch nicht, was man damit anfangen kann. Ich meine, jetzt habe ich gerade gesagt, Fußball sei ein Fehlerspiel. Ich fürchte, ja. Ich fürchte, das habe ich gesagt.
Ja. Ich wollte noch sagen, gab eine Szene von der ersten Halbzeit, wo Rodri genauso im Pass dann gegen Kane sehr, sehr, sehr gut wegverteidigt, wo man das Gefühl hat, Kane kriegt in einer echt gefährlichen Situation, Position den Ball und Rodri kommt von so, also man denkt so, wo kommt der denn jetzt her, dass der dann noch in den Zweikampf kommt, weil der Ball eben sehr weit von der Seite kam. Normalerweise schiebst du durch und der hat da offenbar genau die Position gefunden, dass er aber danach noch zurückkommt. Beim Tor war es dann ein bisschen speziell, weil Bellingham ja noch in diesen Rückraum kam und den dann quasi aus dem Rückraum noch tiefer in den Rückraum abgelegt hat. Ja, das war eigentlich auch keine gefährliche Szene. Das war ganz schön weird, wie die beiden Spanier, ich weiß nicht, welche Spanier es waren, aber normalerweise musste er den Schuss, glaube ich, einfach blocken. Also das war sehr, sehr schlechtes Blockverhalten.
Ja, Carvajal und Lenormand haben da tief verteidigt. Das war sehr, sehr komisch, genau. Ja, und das andere war wahrscheinlich ja die Szene, bei der sich Rodri verletzt hat. Das konnte ich jetzt nicht genau sehen, weil ich ja hier nur den Stadioneindruck hatte, aber das war dieser Ballgewinn von Bellingham, er legt auf Kane und Rodri kommt von der Seite noch rein und rauscht dann aber in einen seiner Verteidiger und es könnte zumindest die Szene gewesen sein, weil er musste danach behandelt werden und dann war er relativ bald auch Halbzeit. Aber gut, bevor...
War nicht die Szene, die ich meinte.
Achso, okay, gut. Egal, bevor wir uns mehr in Details verlieren, lasst einen Strich drunter machen. Vielleicht fangen wir mit unseren Awards an. Und dann schauen wir, ob es noch was gibt, was noch zu Spanien zu sagen ist zum Europameister oder gerne auch zu England und ergänzen das dann. Caro, wer ist denn dein MVP dieses Finals?
Ich habe mir nach dem Spiel, vor der Aufnahme direkt Gedanken gemacht und wieder vergessen während dieser Aufnahme. Deswegen nehme ich jetzt einfach jemanden neuen. Ich glaube, Nico Williams ist offiziell Player of the Match geworden. Auch natürlich komplett zu Recht, aber ich würde doch auf jeden Fall Lamine Yamal nehmen, wegen dem Pass vor dem 1-0 und wegen dem Zuspiel beim 2-1, wo er direkt weiterleitet. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das alle noch im Kopf habt, aber boah, war das schön. Und ja, ich fand's ein ganz tolles Spiel von ihm. Es war einfach die Krone auf dem ganzen Turnier, was er gespielt hat. Und gerade als ihr geredet habt, habe ich lange überlegt, wen aus der deutschen Nationalmannschaft wir irgendwelche Babys waschen schicken können für einen Kalender. Also, ja. Ja.
Also für die drei Leute, die es nicht mitbekommen haben, Lionel Messi hat mal für einen Wohltätigkeitskalender das Baby Lamine Yamal gebadet und das wurde fotografiert. Und all das, was ich gerade gesagt habe, ist wahr. Ich weiß, es klingt ausgedacht, aber so ist es
passiert. Er hat ihn gesegnet.
Ja, Davy Selke, stell schon mal die Waschschüssel bereit. Wir schicken dir deutsche Babys.
Dann wäre die logische Wahl für den MVP Luke Shaw, der dafür gesorgt hat, dass er mal in der ersten Halbzeit fast gar nicht zu sehen war. Shaw hat übrigens, also eigentlich so von den individuellen Leistungen, zumindest über die längsten Strecken des Spiels, wären tatsächlich die englischen Außenverteidiger mit am beeindruckendsten. Und ich habe jetzt auch gerade überlegt, wenn ich einfach nur mir die Frage stelle, bei welchem Spieler hatte ich heute den Eindruck, dass der individuell der beste Spieler ist auf dem Platz? Da würde ich ehrlich gesagt bei Bukayo Saka landen. Der hat aber halt natürlich, das ist eben die Krux von England, nicht so viele Szenen gehabt, wie zum Beispiel Yamal oder Williams hat viel mehr Szenen als er, weil das dahinter alles besser funktioniert. Deswegen ja, geht ja auch ein bisschen darum, was am Ende dabei rausgekommen ist und nicht nur, was das Potenzial wäre. Und ja, das ist aber auch sehr schwer. Wenn Rodri die 90 Minuten gespielt hätte, wäre ich vielleicht bei ihm gelandet. Gegenpressing war heute extrem wichtig. Letzten Endes war das, worauf England irgendwie gebaut hat, worauf sie spekuliert haben, ist sicherlich, dass auch mal ein Konter reinkommt. Und das lag dann ganz entscheidend auch an Rodri, dass es nicht passiert ist. Ich fand Ruiz über den Turnierverlauf eventuell den besten Spieler, aber heute nicht so herausstechend. Deswegen bietet er sich nicht so an. Ich finde es echt schwer.
Man merkt es kaum.
Ich finde es echt schwer.
Soll ich mal meinen Abstöße nennen? Vielleicht, dann nehme ich dir noch einen weg, ist eigentlich ungerecht. Aber
das macht es bestimmt leichter.
Ja, ich glaube, ich weiß, welchen ich dir dann offen lasse. Aber ich würde tatsächlich Laporte nennen. Weil ich finde, Laporte hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Laporte hat diese irren, linienbrechenden Pässe gespielt. Laporte war auch derjenige von beiden Innenverteidigern, der stabiler stand, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass der diese freie Rolle so gut interpretiert hat in der ersten Hälfte, hat Spanien über diese erste Hälfte drüber gebracht, in der man zwar den Ball hatte, aber wenige Chancen. Deswegen nenne ich Laporte und lass dir noch jemanden übrig. Wenn du ihn jetzt nicht sagst, dann muss ich noch einen zweiten nennen.
Williams.
Ach so, okay. Dani Olmo. Ey, der köpft vor der Latte in der 93.
Ach,
Minute
stimmt.
Den Ball
Szene.
Weg.
Oh, an die Szene habe ich nicht gedacht. Fuck, habe ich schon wieder vergessen. Okay. Dann ist es eigentlich Olmo. Dann sage ich Olmo. Über den hatte ich auch schon nachgedacht, aber an die Szene, diese Szene hatte ich nicht mehr präsent.
Also das ist mit herzlichen Grüßen auch nochmal an Toni Kroos, der dieses Miracle, dieses Olmo-Miracle möglich gemacht hat mit seinem Foul. Also der hat schon, und der war ja irgendwann alleine im Zehnerraum und der hat es aber wirklich gut gemacht. Ich fand Olmo tolles Spiel. Dann lasst zu unseren Anzeigen.
Olmo ja? Defensiv generell auch sehr, sehr gut. Viele gute Balleroberungen, viele sehr, sehr schwierige Situationen, gut gelöst, selbst gegen Bellingham und so.
Ja, aber wirklich. Ja. Also auch ein tolles Spiel gemacht. Caro, wer ist dein Unsung Hero?
Ja, erstmal, ich hoffe wirklich sehr, dass irgendjemand sich die Zeit nimmt, nach diesem Turnier Dani Olmo während der EM einmal mir bitte komplett zu erklären und auch ganz vielen anderen. Weil klar, war immer gut, ein guter Spieler, aber dass der einer der herausragenden Spieler der EM wird, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Also ich will hier nicht respektlos gegenüber Dani Olmo sein, aber wenn wir mal überlegen, was für Spieler bei dieser EM gespielt haben und dass es dann ausgerechnet Dani Olmo wird, der so überrascht während des ganzen Turniers. Wow.
Ey, Mikko Tatske ist Top-Torschütze geworden, zusammen mit 5 anderen, aber also.
Wer?
Mikko Tatske. Und nice. Ivan Schranz auch. Also es ist, ja.
Aber Ivan Schranz war es klar. Aber Olmo war doch schon mal einer der besten Spieler. War das die EM davor, wo er Mittelstürmer gespielt hat, wo er einfach falsche Neun gespielt hat für Spanien? Das war, glaube ich, die letzte EM. Da war er auch schon so herausragend. Der passt halt bei Spanien ein bisschen besser rein als bei Leipzig tendenziell.
Wer hätte das gedacht? Dabei sind doch die Spieler quasi Copy-Paste, aber das ist was anderes.
Ja, Leipzig-Spielweise ist schuld, dass ich erst jetzt Dani Olmo richtig wahrnehme.
Also ist dein Unsung Hero okay. Marco Rose, habe ich das richtig verstanden?
Nee, mein Unsung Hero, dann nehme ich doch jetzt einen Engländer und zwar Ollie Watkins, der ist ja gegen die Niederländer Player of the Match geworden und auch in diesem Spiel hat seine Einwechslung dafür gesorgt, dass wir bei England, dass das Spiel nochmal spannend wurde, dass England ein bisschen mehr Ballbesitz hatte, eben diese Läufe, die er gemacht hat. Und dadurch war er für mich auch in diesem Spiel sehr, sehr gut und der Faktor, warum wir von England noch ein Tor einer der Faktoren, warum wir von England noch gefährliche Aktionen und ein Tor gesehen haben.
Dann sag ich. Auch wenn es vielleicht Unsung Hero ein bisschen überraschend kommt, aber besonders, also was ich so mitbekommen habe, wurde er ziemlich viel kritisiert und besonders besungen war er nicht. Und das wäre Jude Bellingham, der einfach jetzt mittlerweile so einen Status hat, dass man von ihm erwartet, dass er alleine irgendwie das Team trägt, permanent und so weiter und so fort. Und das hat er so nicht schaffen können, hat aber auch einfach dann die letzten Spiele einfach als Linksaußen gespielt und war auch kein Problem. Und ja, einfach Weltklasse auf 18 verschiedenen Positionen, obwohl es nur 11 gibt. Und es ist immer wieder, er hatte zwar auch Szenen, wo er zu viel wollte und so, und er hatte kein leichtes Turnier und so, aber es gibt immer wieder, also der immer jedes Spiel hat er mehrere Szenen, wo man einfach sieht, wie übermenschlich talentiert er ist und wie viel da drin steckt, wenn man ihn machen lässt und wenn man ihm die richtigen Situationen ein bisschen gibt. Es gibt ja irgendwie so diesen seltsamen Instinkt von Leuten, wenn eine Mannschaft als Mannschaft nicht funktioniert, dann picke ich mir den Besten raus und sage, an dem liegt's. Aber tatsächlich liegt's meistens nicht an den Besten, wenn eine Mannschaft nicht gut ist, sondern eher an anderen. So. Und deswegen finde ich es nochmal wichtig zu unterstreichen, dass dass er schon auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Der hat heute übrigens auch nach statistischer Bewertung, also bei Who Scored, hat er mit Abstand die beste Spielerbewertung heute. Hat ja auch dann für das 1-1 den Assist hat er rausgeholt. Tobi Escher hatte vorhin auch nochmal getwittert, dass er viele Aktionen für sich selber macht und nicht für die Mannschaft, was stimmt. Aber er macht trotzdem noch ziemlich viel für die Mannschaft und er macht auch Sachen für sich alleine, weil er natürlich auch merkt, dass die Mannschaft nicht gut funktioniert. So. Und wenn ich normale Sachen mache und für die Mannschaft arbeite und es funktioniert nichts, so, dann ist natürlich irgendwann mal der Punkt, wenn ich weiß, ich habe außergewöhnliche Fähigkeiten, dann versuche ich es einfach mal selbst. So. Und bin kein Freund davon, ihn kritisch zu sehen.
Gut, dann kann ich jetzt mit meinem Unsung Hero euch hier alle Sicherungen raushauen. Mein Unsung Hero ist Unai Simon. Und ich hätte das nie gedacht vor diesem Finale. Aber ich finde, er hat gut gehalten. Er hat das gehalten, was man halten musste. Er hat diesen Kopfball pariert in der 93. Minute. Und er hat aber zwei, dreimal, öfter war es ehrlicherweise nicht, aber zwei, dreimal hat er flach von seinem 5-Meter-Raum, Strafraum bis ins Angriffsdrittel vorne gespielt. Und es gab einen Pass auf Morata. Da sind danach hier drei Ersatzspieler zur Linie gegangen und haben wirklich bestimmt 30 Sekunden lang nur geklatscht, weil dieser Pass einfach so gut war. Und weil dieser eine Pass hat alle englischen Spieler in Bewegung gesetzt. Und das war das, was, glaube ich, so nervig war für England in der zweiten Hälfte. Dass sie hatten ein paar Chancen, sie sind auch zum Ausgleich gekommen, aber es gab immer wieder die Momente, wo sie fast alle mit dem Gesicht zum eigenen Tor laufen mussten. Und da war Simon zweimal derjenige, der mit so einem Pass das eröffnet hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er es drauf hat. Er ist auch patzerfrei durch dieses Spiel gekommen. Und im Grunde hat er ja auch ein sehr gutes Turnier gespielt. Deswegen mein Unsung Hero. Gerade auch, weil ich ihn durchaus auch mal kritisiert habe hier im Rasenfunk. Unai Simon. Ich kann kaum glauben, dass wir fast schon eine Stunde sprechen. Wir wollten doch eine schnellere Folge machen. Naja, Caro, was war dein Moment des Spiels?
Mein Moment des Spiels, erstmal ein Moment des Spiels war auf jeden Fall, das war das erste Spiel, was ich im Tippspiel-Ergebnis richtig habe. Während der ganzen EM, beim letzten Spiel, habe ich nochmal die volle Punktzahl mitgenommen. Ich werde trotzdem.
Hast du dich mit dem 2-1 aber nochmal richtig aus dem Fenster gelehnt?
Oder? Ja, aber so richtig, ja. Also da habe ich echt was gewagt.
Nee. Stark. Freut mich aber für dich.
Danke. Endlich Dings richtig getippt. Also komplett richtig, nee. Mein Moment des Spiels war der Beginn der zweiten Hälfte, wo ja direkt oder ziemlich schnell das Tor von Spanien fiel. Kurz danach auch Dani Olmo eine Chance auf ein 2-0 hatte und wir endlich was Zählbares vom Spiel gesehen haben. Nach einer 10 ersten Hälfte direkt so rein. So will man das doch.
Aber wirklich, das war ein schöner Start. Martin, dein Moment des Spiels?
Ich habe diesen arroganten, elaborierten Approach, dass ich nicht einfach Tore nehme, sondern immer irgendwie so einer hat einen guten Übersteiger gemacht und dann einen cleveren Pass gespielt. Dings. Aber da ist es mir heute schon zu spät. Es ist heute das 2-1. Ich habe mich so gefreut. Also auch wegen des Spielverlaufs, das ist einfach. Es war so verdient und es war so richtig und es musste einfach so sein. Und ich habe schon geschimpft, weil ich dachte in der Wiederholung, das ist so ein Fußspitzenabseits. Und wenn diese scheiß englische Mannschaft durch so ein Fußspitzenabseits auch noch gerettet wird am Ende, ich wäre ausgeflippt. Aber zum Glück war das Knie vom Innenverteidiger von Stones, glaube ich, war dann doch ein bisschen tiefer als die Fußspitze. Und da habe ich mich sehr gefreut.
Das haben wir so im Subtext rausgehört. Weißt du was, dann nehme ich einfach jetzt den Außenseiter-Tipp, mit dem man nicht rechnet. Ich nehme die Leistung von François Letichier. Und ich mache das fest an der, also dem Schiedsrichter, für alle diejenigen, die setze ich gleich.
Moment mal, das ist doch kein Moment, eine Leistung.
Ja, ich mache es fest an der ersten gelben Karte, die er gegeben hat.
Ach so.
Weil er ist mit dem Willen reingegangen, den alle Finalschiedsrichter haben, viel laufen lassen, aber die Grenze ziehen. Und wo hat er die Grenze gesetzt? Bei einem Stempeln von Harry Kane. Das war absolut richtig gesehen. In der 25. Minute. Direkt danach holt sich auch Dani Olmo für ein ähnliches Vergehen dann die zweite gelbe Karte. Und insgesamt finde ich aber, er stand immer richtig. Er hat alles richtig entschieden. Er hat es auch geschafft, dass es hier, es gab eine Rudelbildung mal bei einem Foul. Da war er sofort zur Stelle. Er hat sich auch von so ganz kleinen Tricks, die die Spieler ja dann doch immer noch machen, trotz der Kapitänsregel, nicht so aus dem Konzept bringen lassen, also eben den Ball mitnehmen und dann erst nach 5 Metern zum Gegenspieler werfen für den Einwurf, für den Freistoß, aber dann auf einmal nicht mehr werfen können, sodass der Ball nicht hinkommt und so. Er hat das alles einfach hingenommen, hat gesagt, naja, es gibt halt dann Nachspielzeit im Zweifel. Ich fand, das war sehr, sehr gut gepfiffen und er ist der jüngste Schiedsrichter im kompletten Schiedsrichter-Teilnehmerfeld dieser EM, 35 Jahre jung, hat gleich bei seinem ersten Turnier dieses Finale pfeifen dürfen und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen, ich nehme die gelbe Karte für Kane als quasi Einstieg in die Karten, der aber sehr gut gewählt war und am Ende kommt er dann mit 4 gelben Karten raus aus diesem Spiel. Keine strittige Entscheidung, alles gut gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ich glaube, wir haben jetzt genug gesprochen. Jetzt sind wir schon über die Stunde hinweg. Es gibt Menschen, die hier noch weiterarbeiten müssen, die wollen wir jetzt arbeiten lassen. Ich kann mich bei euch beiden nur herzlich bedanken. Ganz herzlichen Dank, Martin Rafelt geht auf spielverlagerung.de, bucht die Spielverlagerung Academy. Martin, danke, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Vielen Dank, sorry für meine schlechte Laune. Eigentlich bin ich ja sehr, sehr gut gelaunt, aber das hat sich so aufgestaut bei den Engländern. Ich glaube, ein paar Twitter-Diskussionen haben da noch mit reingespielt.
Also näher warst du nie am Rage-Quit, würde ich sagen, tatsächlich. Und auch herzlichen Dank dafür, dass du meinen Hip-Hop-Horizont erweitert hast während dieses Turniers. Es sind so viele schöne Dinge auch neben dem Platz passiert. Und herzlichen Dank auch an Caro Kipper, die sich hier trotz sehr großer Arbeitsbelastung gerade hier am Finaltag noch zur Verfügung gestellt hat. Caro, vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe sehr, dass das Projekt, an dem du arbeitest, allen Erfolg dieser Welt hat. Danke dir, liebe Caro.
Ja, danke dir, Max. Und ich freue mich sehr, dass du bei dieser EM so viel so akkreditiert warst und so oft im Stadion warst und direkt aus dem Stadion berichtet hast und auch aus der Mixed Zone eine Sendung gemacht hat. Und ich fand's ganz, ganz toll. Die Sendung, wo ich nicht dabei war, habe ich auch immer gehört. Und ich finde das einfach, es ist alles, ja, ich fand's einfach toll. Also als Hörerin, als Teilnehmerin hier. Es war eine richtig coole EM, Max. Kannst ja auch mal auf die Schulter klopfen.
Dankeschön. Ja, sie ist noch nicht ganz vorbei. Ich sag gleich noch, was noch kommen wird im Rasenfunk. Aber Martin hat geschrieben, er hat noch eine Zahl. Lieber Graf Zahl, was hast du für uns?
Ich möchte mich erstmal meiner Vorrednerin anschließen mit dick unterstrichen. Und meine finale Zahl, die für mich die Sendung abrundet, ist Schüsse aufs Tor pro Spiel. England 3,6 und damit im Turnier auf Platz 19.
Oh Gott, ja, okay. Okay. Jetzt, wir haben doch alle deine schlechte Laune schon vorher verstanden. Also, ich danke euch beiden. Ich gratuliere sehr, sehr herzlich Lutze, der im Rasenfunk-Tippspiel gewonnen hat, vor Breitnicke. Herzliche Grüße. Und Niklas U., der in der zweiten Variante des Rasenfunk-Tippspiels gewonnen hat. Ich muss irgendwo am Bodensatz des Tippspiels sein, denn ich habe viel, viel schlechter getippt als Caro, die immerhin das Ergebnis hier dieses Finals fertig hatte. Also, ganz herzlichen Glückwunsch an euch. Herzlichen Dank an alle, die das hier möglich gemacht haben. Also so eine Coverage mit so vielen Gästen auch ist nur möglich, weil ihr den Rasenfunk unterstützt. Das haben unter anderem gemacht Henning P., Stechus Kaktus, Michael Kratzer, Hanna 09, Misun Milemke und der Malbär-Effekt. Herzlichen Dank, rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Es geht per PayPal-Kreditkarte und damit finanziert ihr diesen Werbe-, Paywall- und sponsorenfreien Podcast. Und dann kann ich euch an dieser Stelle noch sagen, wie es jetzt noch weitergeht zu dieser Männer-EM im Rasenfunk. Es wird noch ein Rückblick erscheinen im Tribünengespräch. Da sprechen wir über die Sicht der Journalisten auf dieses Turnier, über die Sicht des Fans auf dieses Turnier und eventuell, das kann ich noch nicht sagen, vielleicht haben wir auch noch die Sicht von Volunteers mit dabei. Diese Folge wird aufgezeichnet Montagabend. Erscheint dann vielleicht in der Nacht auf Dienstag, vielleicht aber auch erst im Laufe des Dienstags. Und Dienstag früh werden wir auch noch in einer ähnlichen Besetzung, wie wir die Vorschau aufgenommen haben, auf dieses Turnier generell zurückblicken. Ein kurzer sportlicher Rückblick soll es sein. Und dann ist diese EM hier vorbei. Und dann geht's auch tatsächlich in eine Rasenfunk-Sommerpause. Ich werde leider keine Sendung machen können zur EM-Qualifikation des Frauennationalteams und leider auch nicht zum Olympischen Fußballturnier der deutschen Frauen. Es ist mir einfach nicht möglich. Es ist viel zu viel liegen geblieben während dieser EM. Ich brauche leider ganz dringend eine Pause. Ich hoffe auf euer Verständnis. Es wird Coverage in anderen Podcasts geben, unter anderem bei Becker und Pfeiffer. Da könnt ihr sehr gerne reinhören, habe ich ja hier schon oft empfohlen. Und in diesem Sinne danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Danke für all das Verständnis, auch mal für Nebengeräusche. Und dann hören wir uns ja noch wieder. Es gibt ja noch weitere Sendungen hier im Rasenfunk. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.